Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Es gibt zwei Momente im Fechten, die mich ganz persönlich begleiten. Das eine ist ganz natürlich der Olympiasieg von Anja Fichtel. Vor allem dieses letzte Match im Florett der Mannschaft. Das war damals bei ihr relativ eindeutig und die deutsche Mannschaft wurde Olympiasieger der Frauen. Damals habe ich vor dem Fernseher gesessen und es lief Whitney Houston, damals in der Zusammenfassung One Moment in Time. Das ist der eine Moment, der mich sehr mit Fechten verbindet. Und dann gab es da diesen zweiten Moment, das ist dieser hier.
Mann, go!
Aus London 2012. Das ist das Halbfinale, Max, falls du das nicht automatisch erkennen solltest, zwischen Britta Heidemann und Shin Alam aus Südkorea, damals im Degen. Und zwar wird da zum wiederholten Male diese allerletzte Sekunde ausgefochten. Ich glaube, 3 oder 4 Mal mussten die das machen, weil es vorher in dieser letzten Sekunde erst viele Doppeltreffer gegeben hatte und dann die Uhr irgendwie falsch gestoppt war. Und dann gibt es diese Aufgabe, dass die Britta Heidemann nun treffen muss und zwar alleine. Und genau das macht sie dann auch. Und es ist das Match, daher kennt man das eigentlich noch nach den Olympischen Spielen in London, wo ihre Gegnerin Shin Alam am Ende aus Protest auf dieser Planche sitzen geblieben ist, weil sie sagt, das kann ich eigentlich nicht anerkennen. Max, hast du eine persönliche Erinnerung an einer von diesen beiden Momenten, also entweder Anja Fichtel damals in Seoul, das muss 1988 gewesen sein, oder jetzt Halbfinale in London 2012, da warst du selbst als Athlet?
Also London natürlich, war ja mit Britta da schon zusammen jahrelang in der Nationalmannschaft unterwegs und habe das dann aber nicht live in der Halle gesehen, sondern im Deutschen Haus. Und ich wusste nicht genau, woran es liegt, es waren nachher viele kleine Fehler sozusagen, aber ich habe mir schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht so ganz. Irgendwie hatte sie eine Menge Zeit und da war ein Kamerateam von RTL und hatten mich dann gleich irgendwie identifiziert als Fechter und wollten dann, dass ich mich da irgendwie zu äußere. Aber ich dachte, da passte was nicht und ich Britta sozusagen ihren Sieg nicht missgönnen wollte. Da live habe ich mich dann da unterm Sofa versteckt vor RTL.
Habt ihr euch danach drüber unterhalten? Also weil das ja so ein Moment war, wo man hinterher eigentlich, das ist Britta Heidemann gegenüber ganz, ganz unfair. Ne? Aber eigentlich hat man mehr Mitleid mit Shin Alam gehabt, die dann dieses Match um Platz 3 auch noch verloren hat daraufhin, was sie kurz darauf ausfechten musste oder so. Also ist das dann ein Thema unter euch Athleten?
Ja klar, also das ist natürlich allen Fechtern, das hat ja auch Fechten nochmal da total in den Fokus gebracht, weil da sowas Ungewöhnliches passiert ist. Und das hatte halt beides. Also diese wahnsinnige Nervenstärke von Britta, die sich da nicht hat aus der Ruhe bringen lassen, von diesen ganzen kleinen Fehlern drumherum. Und die tragische Niederlage dann von der Gegnerin, also da war echt viel Emotion drin und klar haben wir darüber geredet.
Max Hartung, du bist selbst Säbelfechter, bist Athletensprecher im Deutschen Olympischen Sportbund und heute sprechen wir über Leistungssport und die wichtigen Momente auf der Planche und jenseits davon, denn in ein paar Tagen sind die Olympischen Spiele wieder, diesmal wenn auch Winter, aber das für die Spitzensportler ist trotzdem wichtig. Eine Stunde Talk, schön, dass du heute Abend da bist.
Ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova.
Max, du bist Säbelfechter und du bist Athletensprecher im DOSB in Deutschland. Du darfst dir bei uns etwas wünschen. Und zwar haben wir uns 3 mögliche Aktivitäten für dich ausgedacht, die hier kommen. Hallo steht hier. Hier kommen 3 mögliche Aktivitäten für und mit Max Hartung. Erste Möglichkeit, oh, ist schon sehr schön, Zeppelinfahrt über den Bodensee.
Okay. Ich kann jetzt alle 3 hören und darf dann entscheiden.
Du darfst auch als erstes mal darauf reagieren. Schon mal Zeppelin gefahren?
Ich bin noch nie Zeppelin gefahren, aber ich habe an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen
studiert. Ah, daher wahrscheinlich die Anspielung, verstehe.
Und habe von meiner Wohnung aus den Bodensee und die ganzen Zeppeline beobachten können, aber bin nie mit einem gefahren und würde das tatsächlich gerne machen.
Studiert was?
Soziologie, Politik und Wirtschaft, also als kombinierter Bachelorstudiengang.
Du hast es auch fertig gemacht.
Ja,
ja, nein, das ist
gedauert,
ja im Sinne von...
Den Bachelor habe ich fertig.
Ja. Ja, neben dem Leistungssport ist das ja nicht ganz ohne, sich irgendwie die Zeit freizuschaufeln. Zweite Möglichkeit, Slackline zwischen 2 Hochhäusern laufen.
Boah.
Ja, komm, die Planche ist für euch Fechter jetzt auch nicht besonders breit.
Ja, wäre auch cool. Also Slackline mache ich sehr gerne. Das war auch eine Zeit lang ein bisschen Trainingselement, weil so die Stabilität, Knie und Fuß auch beim Fechten sehr wichtig ist. Aber bisher habe ich das eher so einen Meter über dem Boden gemacht.
Kannst du das gut? Also ich meine, lernt ihr das schneller, weil es eben für euch wichtig ist? Also man muss euch nicht mehr erklären, welche Muskeln ihr ansprechen müsst als Fechter.
Ja, also diese Stabilität eben zu trainieren, machen wir auf verschiedenen Untergründen und so. Und denke, ich bin da natürlich jetzt nicht so gut wie die Leute, die das in erster Linie machen. Aber ich könnte so eine normale Slackline ohne Probleme überqueren.
Und wenn es in die Höhe geht? Also gesichert wärst du, du wärst ja gesichert. Oder ist Höhe ein Problem?
Ja, also... Eigentlich auch nicht besonders, aber jetzt, wenn ich mich gerade so nur im Kopf zwischen 2 Hochhäusern an der, wahrscheinlich kriege ich dann Ärger von meiner Mama.
Ja, das geht nicht. Das wollen wir nicht riskieren. Dritte Möglichkeit, 3 Tageswanderungen in den Blue Mountains.
Das habe ich ja gerade gemacht.
Du kommst nämlich gerade, das muss man denen sagen, die das nicht wissen, ja. Die Blue Mountains gelten als die grüne Lunge Sydneys, sagt man immer so. Die sind, glaube ich, westlich von Sydney so das Naherholungsgebiet.
Ja, also es ist total schön da. Und werde ich auch auf jeden Fall wieder machen. Aber dafür brauche ich, glaube ich, eure Hilfe nicht. Das kriege ich selber hin.
Was hast du in Sydney gemacht?
Ich habe eine Woche lang ein Trainingslager geleitet als Coach und ja, besonderer Trainingspartner aus Europa. Haben die mich da eingeflogen und dann habe ich da eine Woche den Australiern Säbelfechten beigebracht oder verbessert. Was die
machen. Das heißt Nachwuchs oder deren Nationalmannschaft oder wem?
Nee, das ist auch mit ein Grund, warum mich das interessiert hat. Das ist ein privater Club. Also es ist der Verein ist nicht so wie bei uns Non-For-Profit, sondern es ist ein Geschäft. Und die haben aber gleichzeitig auch die besten A-Jugendlichen, das ist so U17 von den Australiern, aber es ist aber nicht die Nationalmannschaft, sondern ich habe da in diesem Club da meine Zeit verbracht und die Leute haben dann auch privat dafür bezahlt, mit mir eben Stunden zu nehmen und mit mir zu trainieren.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, die Zeppelinfahrt über den Bodensee, die Slackline zwischen den zwei Hochhäusern oder nochmal in den Blue Mountains wandern, würdest du dich für welches entscheiden?
Zahlt ihr mir das Wandern?
Wir zahlen gar nichts, ein reines Gedankenexperiment.
Ich würde den Flug nach Australien würde ich gerne nehmen. Also wenn es das reine Gedankenexperiment, dann würde ich die Slackline machen.
Okay.
Weil das, glaube ich, das Abgefahrenste ist und was ich alleine am allerwenigsten bewerkstelligen kann.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Max Hartung ist zu Gast. Max, du bist seit einem Jahr etwa Vorsitzender der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund. Und seit ein paar Jahren bist du schon in der Kommission selbst dabei. Und ich habe ein Zitat gelesen, das ist auf der Homepage des DOSB, sozusagen in der Selbstbeschreibung der Athletenkommission. Und da steht, die Athleten haben im Sport eine starke Stimme. Sie werden vertreten durch die Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund. In dem Jahr, dass du jetzt Vorsitzender bist, gibt es für dich sowas wie einen aussagekräftigen Moment, an dem du klar machen kannst, was deine Tätigkeit ist, wo du selbst nochmal gemerkt hast, das ist besonders schön, besonders gut, vielleicht aber auch besonders heikel. Gibt es so einen Moment?
Naja, also ich habe eigentlich jede Woche irgendwie Feedback auf die Tätigkeit. Jetzt komme ich gerade aus dem Trainingslager in Paris wieder und habe einen modernen Fünfkämpfer da kennengelernt, ein Deutscher, der dann auf mich zukommt, der sagt, hey, ich will jetzt hier ich will irgendwie in Frankreich durchstarten, die lassen mich hier mittrainieren, ich habe hier alles vor Ort. Und ich habe gerade dein Interview gelesen, was du letzte Woche gegeben hast und ich muss hier so 1.500 Euro kostet das, dass ich hier bin und ich krieg's jetzt noch ein paar Monate hin, aber ich krieg's nicht zusammen und ich würde eigentlich gern in Tokio mitmachen und ich finde das klasse irgendwie, dass du das gesagt hast, weil das entspricht eigentlich auch dem, wie ich empfinde. Ich möchte es irgendwie mit dem Sport machen, aber es braucht halt ein kleines bisschen mehr und das ist jetzt nur ein Beispiel, also eigentlich sind eigentlich gerade die Begegnungen mit den Sportlern, die dann einem den Rücken stärken, das, wo man auch dann Kraft rauszieht.
Das heißt aber auch, viele Sportler kommen zu dir, weil sie Äußerungen von dir gesehen haben oder weil du natürlich auch Ansprechpartner bist in der Position und klagen ihr Leid, hört sich jetzt so wahnsinnig negativ an, aber sagen dann, wo der Schuh drückt, ist das richtig?
Ja, schon. Also es kommen natürlich auch die oder ich habe dann auch mit denen Kontakt, bei denen es nicht rund läuft. Also die, die bestens versorgt sind und wo alles
Butter ist. Die melden sich nicht, ne?
Die rufen mich ja nicht an und gratulieren mir und dem Deutschen Olympischen Sportbund oder dem Verband zu der guten Arbeit, ne?
Stimmt, ja.
Sondern tatsächlich da, wo es dann eben der Schuh drückt, ist ja auch viel Bewegung drin. Aber vielleicht auch die Erfolgreichen, jetzt was das Doping-Thema angeht, die würden sich dann vielleicht auch deswegen austauschen. Also es ist beides. Sportler kommen auf mich zu, aber ich versuche auch eben dann ein offenes Ohr zu haben oder auch hin und wieder auf Sportarten, Sportler aus Sportarten zuzugehen, wo ich nicht einen direkten Draht zu habe, weil es extrem schwierig ist. Das habe ich dann relativ schnell gemerkt am Anfang, dass die Sportarten sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dass
inwiefern?
Naja, man denkt immer, so was man selber erlebt hat als Sportler, jetzt ich als Fechter, das kann ich einfach übertragen und das ist dann für alle so. Und da hatte ich mal eine Debatte in der Sporthilfe, war ich ja auch lange im Aufsichtsrat über die Förderung. Das fand ich ein total starkes Argument. Bei uns ist es so, dass die Junioren-Weltmeister, also ich bin selber Junioren-Weltmeister geworden 2009, und die kommen in der Regel in der Weltspitze irgendwann an.
Mhm.
Also wenn man Junioren-Weltmeister ist, dann hat man gute Karten, später auch erfolgreich zu sein. Also habe ich gesagt, ja, dann sollte man halt eben die Junioren-Weltmeister, die vorne dann erfolgreich sind, die muss man eben pushen. Und dann hat man ja vielleicht nicht diese Pyramide, aber man hat auf jeden Fall die Leute.
Okay, und du hast die Spitze auf jeden Fall dann irgendwann, ne?
Genau, also man weiß im Prinzip, okay, der hat das, der hat das Zeug dazu, weil der war schon in der Jugend erfolgreich. So. Und dann,
ja, und 8 von 10 tauchen dann irgendwann wieder auf. Die anderen beiden sind halt zwischendurch krank geworden oder ist irgendwas passiert.
Genau, also das passiert schon mal, ja, aber im Prinzip hängt es ganz klar zusammen. Mhm. Und das war dann im Gespräch mit dem damaligen Vorstand, Jörg Adami, der sagt dann, ja, aber guck mal, im Boxen ist es fast gegenläufig. Also keiner von den Junioren-Weltmeistern kommt oben an. Also da passiert es einfach gar nicht. Die sind dann meistens irgendwie schon groß und stark, aber technisch nicht gut oder was auch immer, woran das auch immer liegt. Aber im Boxen ist jedenfalls die bei den Erwachsenen erfolgreich werden, die waren nie in der Jugend erfolgreich. Also es gibt da überhaupt gar keinen Zusammenhang. Wie soll man jetzt fördern als Sporthilfe oder als Verband? Mhm. Jetzt sieht das da ja ganz anders aus so im Fechten. Jetzt sollen wir die gleiche Förderung, aber auf alle Sportarten irgendwie drüber stülpen. Und das sind ja sogar zwei sehr ähnliche Sportarten, weil es sind beides Kampfsportarten.
Und beides auch Individualsportarten, mehr oder weniger.
Und wenn man dann auf einmal ins Segeln geht oder ich weiß nicht was, also so da, das braucht Zeit, bis man zumindest überhaupt versteht, welche Probleme dann in den jeweiligen Sportarten.
Aber kannst du sagen, also wie viel Zeit das dich kostet? Du bist ja ganz normal auch noch im Training, du bist Leistungssportler. Wir reden bestimmt gleich auch nochmal über, was sind deine Pläne für Tokio 2020? Also wie viel Zeit musst du dir nehmen, um diesen Job des Athletensprechers auch vernünftig machen zu können?
Also sind immer mehrere Stunden am Tag. Also ich will es jetzt nicht genau auf.
Nein, aber es ist ein laufendes Etwas.
Ja, es ist immer irgendwas. Und es ist auch immer irgendwas Dringendes. Dann sind die Olympischen Winterspiele, dann ist gerade die nächste Sitzung mit der Potters-Kommission, das ist diese neue Kommission, die Verbände beurteilen soll. Oder dann gibt es vielleicht bald ein neues Innenministerium, also eine neue Regierung. Also es ist auf jeden Fall gefühlt, ist immer gerade irgendwas, wo man gerade unbedingt dabei sein muss.
Und, ja, oder die dich anrufen, empfinden es als so dringend, weil es für sie wichtig ist zumindest.
Ja, und auch für mich. Ich meine, dann kommt man da irgendwie in so eine Rolle und ist ja auch jung und hat auf einmal Kontakt mit einem Bundestagsabgeordneten oder mit einem Vorstand, mit einem Präsident vom Deutschen Olympischen Sportbund oder mit einem Journalisten, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Und man muss aber irgendwie ja auch einigen absagen. Und man muss sich auch trauen, mal zu sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss ins Training. Und das dauert und das habe ich vielleicht immer noch nicht so ganz raus, weil ich wahrscheinlich insgesamt schlecht darin bin, Nein zu sagen. Aber das ist auch ein laufender Prozess, da arbeite ich.
Du hast zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres der SZ ein Interview gegeben, beziehungsweise du tauchst in einem Artikel mit auf und danach hieß es dann, Max Hartung droht mit Rücktritt sozusagen. Das erklär mir erst, bevor wir darüber reden, hast du mit Rücktritt gedroht oder hast du gesagt, du kandidierst im Zweifelsfall nicht für eine Wiederwahl, was ich finde, wäre noch etwas anderes?
Ja, also die Drohung mit Rücktritt kam dann tatsächlich in Agenturmeldungen nachher als Überschrift. Ich habe gesagt, dass ich, wenn ich das nicht schaffe, das so umzustrukturieren, dass ich mich wirklich auf das Fechten konzentrieren kann, dass ich dann nicht wieder antrete. Weil das war jetzt auch nochmal so ein kleiner Moment, deswegen war es, glaube ich, auch gut, dass ich da nach Australien gereist bin, mal ein bisschen Zeit gehabt, so zu reflektieren. Und ich möchte wirklich 2020 nochmal richtig angreifen und nochmal meine dritte Olympiade, da lohnt, also ich möchte nicht nochmal hinfahren, um teilzunehmen, so, sondern ich möchte wirklich eine Medaille holen und wenn ich das ernst meine, dann ist es, glaube ich, gut, was nebenbei zu machen, aber es darf eben nicht so beherrschend sein und den Alltag nicht so stark beherrschen und die Zeit, die man braucht, um sich zu erholen und zu reflektieren, nicht so stark auffressen, wie das jetzt im Augenblick der Fall ist.
Okay, aber das hat eher was sozusagen mit deinen sportlichen Plänen zu tun und nicht mit dem, die Strukturen sind so Mist, deshalb drohe ich jetzt mit Rücktritt, um Statement zu machen.
Nein,
las sich manchmal so, wenn man das gelesen hat.
Nee, also ich war dann selber überrascht. Dann müsste ja jemand sozusagen sich bedroht fühlen dadurch, dass ich zurücktrete.
Das müsste zumindest eine Art von Drohmittel sein. Ja,
ja. Nee, also normalerweise droht man ja eher dann seiner Wählerschaft oder ich weiß nicht wem. Also ich hab jetzt niemanden damit adressiert, sondern eher für mich überlegt, wie schaffe ich das, mich so aufzustellen, damit ich auch weiterhin erfolgreich Sport machen kann. Und das ist jetzt gerade aktuell, so wie mich das eben fordert, nicht der Fall. Das heißt, wenn ich weitermachen würde, dann muss ich da einiges noch verändern.
Wenn du beim Athletensprecher einmal sagen müsst, du hast zwei Themen jetzt auch schon angesprochen. Das eine ist die Finanzierung. Das ist ja auch eine strukturelle Frage. Das andere ist so ein bisschen die Debatte um Doping, was ja im Sport immer auch was hat von die sauber sind. Fühlen sich durch die nicht sauber sind, natürlich auch benachteiligt. Sind das die beiden Hauptthemen, die für dich als Athletensprecher aufpoppen oder gibt es noch andere?
Na, Athletenförderung ist ein ganz großes Thema. Mhm. Also, dass wir eben die Sportler so aufstellen, dass sie ihren Lebensunterhalt so bestreiten können, dass sie sich ohne Angst oder ohne Sorgen so aufs Training und auf die Turniere konzentrieren können. Das ist ein großes Thema. Es gibt eigentlich jede Menge, aber das sind wahrscheinlich die
großen drei so ein bisschen, die auch zusammenhängen.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jetzt bist du seit Jahren, ja, hast du gerade auch gesagt, auf dieser nicht sportlichen Ebene unterwegs. Wenn du dir jetzt heute in diesem Moment eine Sache wünschen dürftest, die sich am dringendsten ändern müsste oder verbessern müsste, kannst du sagen, welche das wäre?
Ja, das ist natürlich die, an der wir arbeiten. Und zwar, dass die Athleten wirklich relevant in den Strukturen mit beteiligt sind und am besten noch ein Vetorecht haben. Also, dass sie wirklich, wenn es um Themen geht, die Sportler betreffen, wirklich ein relevanter Akteur sind. Und ich glaube, das würde dann alle anderen Felder, also den Anti-Doping-Kampf jetzt weltweit, die Athletenförderung national, das würde alles, also der Fokus würde sich sofort verschieben, wenn die Sportler wirklich die Möglichkeit hätten, entscheidend mitzureden.
Das heißt, momentan ist es, ihr sitzt zwar in den Gremien, ihr werdet im Zweifelsfall auch gehört und habt ein Sprechrecht, aber sozusagen kein wirkliches Entscheidungsrecht für euch.
Genau, also wir können uns äußern. Ich bin auch am Montag wieder bei einer Präsidiumssitzung vom DOSB dabei, aber jetzt mal gesponnen, die Sportler hätten bei der Mitgliederversammlung vom DOSB und bei der Mitgliederversammlung vom IOC die Hälfte der Stimmen. Dann sehen die Policies wahrscheinlich von den Verbänden anders aus.
Gibt es eine Idee, was wäre die größte Änderung in, jetzt sagen wir mal, großen Linien bei den Policy-Sachen? Was wäre das, was sich am ehesten ändern würde? Wäre es die, du hast vorhin gesagt, Athletenförderung, würde es darum tendenziell am meisten gehen oder was würde sich am stärksten ändern?
Naja, das ist, denke ich mal, auch wieder so ein Konglomerat. Also es geht um den Status vom Sportler insgesamt. Also wie wird der in dem ganzen System gesehen? Wie steht er auch rechtlich zum Verband? Wie steht der zum Dachverband, jetzt vielleicht auch zum IOC? Es geht ja auch immer wieder um diese Athletenvereinbarungen, in denen das geregelt wird. Und da haben die Sportler, weil die alle einzeln sozusagen, alle Einzelkämpfer sind, eigentlich keine Chance. Also wenn jetzt ein Verband sagt, ja, ich leg dir jetzt die Athletenvereinbarung dahin.
Da ist dann was drin? Also was ist daran geregelt?
Daran ist zum einen die Schiedsgerichtsbarkeit geregelt. Mhm. Also dass man eben beispielsweise Dopingfragen oder andere Streitigkeiten vor einem Schiedsgericht regelt. Und darin ist geregelt die Anti-Doping-Vereinbarung. Also dass man, muss man unterschreiben.
Nicht dopt, ja,
das
ja.
Ist, also das ist alles soweit fein, aber es sind eben auch die wirtschaftliche Verbindung zwischen Athlet und Verband geregelt. Also wo darf ich beispielsweise einen Sponsor auf meinem Trikot anbringen, solche Sachen. Wie darf ich werben, was darf der Verband von meinem Bildrecht sozusagen haben und was nicht.
Also wann darf ich zum Beispiel auch als Einzelperson in die Werbung eintreten, genau. Und wann eben nicht.
Und da ist es halt jetzt de facto so, dadurch, dass die Sportler alle schön einzeln sind und der Verband dann diese Athletenvereinbarung häufig auch an die anderen beiden knüpft, der Verband im Prinzip da alles reinschreiben kann. Weil wenn du jetzt nicht diese Athletenvereinbarung unterschreibst, wo auch noch andere Sachen drin geregelt sind, beispielsweise vielleicht, wo ich trainiere. Mhm. Also der Stützpunkt ist, in Stadt X in Deutschland und da musst, wenn du Nationalmannschaft bist, wenn du hier das ganze Paket haben willst, dann musst du dahin. Und dadurch, dass der Verband immer der Einzige ist, der sozusagen den nominieren kann für die Weltcups, für die Weltmeisterschaft, hat er in all diesen Fragen immer einen sehr großen Hebel. Und ich glaube, dass es ein Symptom ist, dass irgendwas schiefläuft, wenn dieser Hebel genutzt wird. Mhm. Also wenn nicht Stadt X sowieso der beste Trainingsstandort ist und der Athlet dahin will, der will ja erfolgreich sein, da kriegt er das Paket, dann wird er ohnehin gehen. Aber wenn ich ihn zwingen muss, über diese Vereinbarung, über meine Macht als Verband, über die Nominierungen zu entscheiden, dann läuft, glaube ich, schon was schief.
Aber heißt das im Klartext, es gibt sowas wie, keine Ahnung, in gewissen Sportarten Leistungszentren, die eigentlich nicht die besten Bedingungen liefern? Also, und der Verband drückt es durch, weil es ist, der Verband würde vielleicht sagen, es ist historisch gewachsen oder, ne?
Also, ne, das ist mein Lieblingswort.
Ja, genau. Historisch gewachsen. Es ist historisch gewachsen, deshalb ist Standort XY halt dafür unser Standort, auch wenn da die Trainingsbedingungen nicht mehr am besten sind.
Gibt es auf jeden Fall. Also es ist nicht die Regel, aber das kommt vor.
Kannst du ein Beispiel nennen, ohne, keine Ahnung, also ohne dich selbst zu sehr zu exponieren oder anderen auf die Füße zu treten?
Vielleicht nenne ich besser kein konkretes Beispiel, aber so den Mechanismus kann man, glaube ich, erklären. Jetzt gibt es zwei Gründe dafür, die dazu führen. Das eine ist, die einzelnen Verbände sind aus Landesverbänden zusammengesetzt.
Das heißt, jeder Landesverband muss auch versorgt
und
werden.
Der Landesverband hätte dann gern sein Zentrum und der kämpft dafür und nutzt dafür sein politisches Gewicht. Mhm. Und das muss nicht immer identisch damit sein mit der Qualität des Standorts. Also, aber der will den Standort halten und jetzt gibt es in dem Bundesland A und Bundesland B gibt es jeweils einen Standort und die streiten dann. Und es muss nicht unbedingt der gewinnen, der den besseren Standort hat, aber die Athleten müssen dann dahin, also gerade wenn jetzt eben die Bundeszentren reduziert werden, geht dann eben an den, der übrig ist. Ein anderes Szenario ist, ein Verband ist auf der Suche nach Sponsoren und findet regional einen Geldgeber an irgendeinem Standort und verspricht dann diesem Geldgeber, ja klar, aber womit kann ich dann überhaupt hier irgendwas machen? Ja, die Athleten. So. Dann macht er den zweiten Schritt vor dem ersten und sagt, alles klar, ihr steigt hier ein, wir bauen hier einen schönen Standort und die Athleten, die kriegen wir dann schon irgendwie überzeugt, dass die auch kommen.
Das heißt, es gibt aber ein klares hierarchisches Gefälle zu Ungunsten von euch Athleten.
Ja, also das ist eben dieser Hebel, von dem ich eben gesprochen habe, am Ende. Also man diskutiert und ist auch alles fein, aber am Ende, wenn es wirklich dann um die Wurst geht und dann der Athlet sagt, nee, also mit dieser Vereinbarung hier, mit dem, wie das jetzt ablaufen soll, bin ich nicht einverstanden.
Friss oder stirb.
Dann bleibt halt immer noch, ja gut, aber dann kannst du halt nicht zu Weltmeisterschaften fahren, dann kannst du nicht zu Weltcups fahren und das ist ja im Prinzip, wenn ich mich jetzt selber als Profi betrachte, kann ich meinen Beruf nicht mehr ausüben.
Ja. Und das ist ja der Grund, warum man auch mal in den Sport eingetreten ist, um solche Ereignisse dann auch zu erleben. Wenn du einmal eine Idee geben müsstest, keine Ahnung, ob es an deinem persönlichen Beispiel festmachen willst oder an was anderem, mal eine Größenordnung zu sagen, wie ist denn eure finanzielle Ausstattung? Also was ist ein normales Athletenleben? Was könnt ihr euch leisten? Wie lebt ihr? Einfach um mal so eine Idee zu kriegen, wie viel Geld da im System ist.
Also das ist wirklich auch wieder genau wie eben beschrieben mit Fechten und Boxen und Golf und Tennis. Sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt eben Sportarten, die sehr gut, also durch die Infrastruktur im Verband sehr gut aufgestellt sind. Es gibt auch welche, wo es nicht so ist. Und wo die Sportler dann im Prinzip sich entscheiden müssen, ob sie zur Bundeswehr, Zoll, Polizei gehen.
In die Sportgruppen.
In die Sportfördergruppen, genau. Und da ist man dann eigentlich finanziell, wie ich jetzt persönlich finde, weil man ja auch einen tollen Beruf hat. Also ich meine, wenn man dafür bezahlt wird, dass man morgens aufsteht und ins Training geht und an Wettkämpfen teilnimmt. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Beruf. Und dann ist es auch kein schlechtes Gehalt, was die Bundeswehr und was die Polizei dann einem dafür gibt. Ja, auch auf Kosten der Solidargemeinschaft. Mhm. Also die sagen, okay, der Staat sagt, wir finden Leistungssport toll und dann wird das so unterstützt. Das finde ich erstmal ein sehr gutes Paket. Aber für die eben keine Waffe abfeuern wollen oder können, gerade jetzt auch im paralympischen Bereich ist das sehr relevant, die eben auch die medizinischen Checks nicht bestehen können. Da gibt es eben ganz viele, die sich nicht über Wasser halten können und die bekommen dann von der Stiftung Deutsche Sporthilfe in der Top-Team-Förderung, also das ist so im Augenblick das Beste, wenn man jetzt noch keine WM-Medaille geholt hat, aber wenn der Verband sagt, er hat die Chancen dazu, eben ganz oben mitzumachen, bekommt man 300 Euro von der Stiftung Deutsche Sporthilfe und wenn man studiert, noch ein Stipendium, nochmal 400 Euro wären 700.
Im Monat.
Im Monat, genau, das ist ein Monat.
Und that's it.
Das ist es dann. Also dann bekommen die meisten wahrscheinlich nochmal vom Verein hier 200 Euro und regional da 200 Euro. Also ich würde mal sagen, wenn man...
Aber dann kommst du beim Tausender raus.
Dann kommst du vielleicht beim Tausender raus und das ist, wenn du gerade von der Schule kommst, wenn du 19 bist und ziehst das erste Mal in eine Wohnung und dann ist das okay. Aber wenn man jetzt halt eben in eine Altersklasse kommt, so wie ich bin jetzt 28 und jetzt nach Tokio bin ich dann 30 und dann sind halt... Man sieht auch seine Schulkameraden, mit denen man Abi gemacht hat oder jetzt mit denen ich studiert habe, die steigen dann auch beruflich auf und die kommen dann in ganz andere Einkommensklassen und man selber wohnt dann vielleicht noch in der WG und dann kann man sagen, ja, soll ich wirklich jetzt nochmal 4 Jahre machen? Und da ist halt eben genau der Punkt, wo wir auch als Athletenkommission fördern, da muss nachgebessert werden für die, die eben nicht bei der Bundeswehr oder bei der Polizei sind, das reicht so nicht und so kann man eben irgendwie ist das Paket dann am Ende halbherzig.
Ja, auch weil man sagt, es ist uns zwar wichtig, aber letztendlich werden die Leute nicht vernünftig ausgestattet. Wenn man jetzt irgendwie sagen würde, komm, wenn Leute eine Ausbildung gemacht hätten mit 19 oder 20 oder vielleicht irgendwie ein Studium, Bachelor oder was auch immer und würden in den Beruf einsteigen, dann würden die auch zwischen, sagen wir mal, 25.000, 30.000 Euro im Jahr bekommen, was schon mal 2,5 im Monat wären. Das wäre nochmal eine andere Größenordnung. Wie ist das bei dir persönlich? Bist du in einer Sportfördergruppe? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Nee, also ich bin nach London dann ausgestiegen aus der Bundeswehrförderung. Also bei mir war es genau andersrum. Ich habe da mit 19, 20 als Soldat gefühlt jede Menge Kohle gehabt und habe das dann auch begeistert auf den Kopf gehauen bis London 2012. Und habe dann so gedacht, ja, jetzt bist du 22, Olympiateilnahme hat geklappt und jetzt würde ich aber gerne studieren. Und genau im ersten Semester hätte ich dann nochmal in so einen Bundeswehrlehrgang gemusst und habe dann gesagt, nee, ich möchte jetzt wirklich mal gucken, dass ich eben in Zukunft auch dann nicht da stehe und am Ende von meiner Sportkarriere nichts habe. Und habe dann gesagt, jetzt möchte ich auch den Fokus auch gegenüber dem Trainer und dem Verband, dann möchte ich wirklich sagen, nee, also ich setze auch ein Zeichen und verzichte auch auf das viele Geld der Bundeswehr. Und habe ich mich so durchgeschlagen irgendwie seitdem.
Das heißt, wie machst du das jetzt? Also momentan mit diesen Förderungen, die es dann so minimal gibt, ein paar hundert Euro im Monat?
Ja, es hat es läppert sich halt so ein klein bisschen zusammen und dann habe ich aber jetzt noch einen Sponsor gefunden, der mich unterstützt. Und das war aber jetzt auch, ist wahrscheinlich die Ausnahme. Also es gelingt wahrscheinlich den wenigsten oder das Glück haben die wenigsten in Sportarten wie meiner.
Kannst du eine Größenordnung sagen? Also wie viel sind in den Sportfördergruppen? Das sind glaube ich die drei, ne? Polizei, Zoll, Bundeswehr. Und wie viel prozentual sind da nicht drin?
Also wir haben 750 Stellen ungefähr bei der Bundeswehr und dann würde ich mal schätzen, bei Polizei und Zoll, also vielleicht sind es 1000 Athleten. Und wir hatten jetzt, bevor die Kaderstruktur umgestellt wurde, 3800 Bundeskaderathleten. Mhm. Davon waren aber auch viele Jugend. Also ich würde mal sagen, so die Hälfte ungefähr ist über diese Stellen abgesichert.
Und das heißt eben im Umkehrschluss die Hälfte dann eben auch nicht.
Genau, und davon gibt es dann auch wieder einige, die in Sportarten unterwegs sind, wo sie gut durchkommen. Aber es gibt halt eben auch eine relevante Gruppe von diesen 1000, die halt eben immer so gerade durchkommen. Das ist auch was, was mir wichtig ist, was ich dazu sagen möchte, ist, so wir Sportler glauben auch nicht, dass es selbstverständlich ist, gerade vom Staat zu unterstützt zu werden. Mhm. Also das ergibt sich nicht irgendwie aus der Natur der Sache oder das ist... ist auch nichts, wo wir sagen, da haben wir einen Anspruch drauf, einfach so, weil wir halt eben gut Sport machen, sondern es ist eher die Frage, ja, wie, also wir fordern als Sportler dann sozusagen auch vom auch von der Regierung, vom Parlament und von Deutschland vielleicht insgesamt so, irgendwie ist das Ziel ja ausgegeben, es sollen Medaillen geholt werden und man schickt die Sportler um die Welt zu Weltmeisterschaften, zu Europameisterschaften, zu Weltcups, auch mit der Auflage dann erfolgreich zu sein. Und dafür werden Flüge bezahlt, dafür wird ein Trainer bezahlt, dafür wird eine Halle gebaut. Und jetzt wird ja dann auch von mir erwartet, als Sportler, dass ich mich professionell verhalte. Und an dem letzten Baustein sozusagen, nämlich an meinem Auskommen, das ich brauche, um mich über Wasser zu halten. Und
ja, auch um dich dem voll widmen zu können, genau, damit du sozusagen genau das Commitment leben kannst, was auch erwartet wird, was auch notwendig ist, damit ihr oben ankommt.
Und das ist halt so dann sozusagen die Frage, also... Gibt es jetzt wirklich den Plan, erfolgreich Leistungssport zu machen?
Wie ernst meinen wir das eigentlich?
Und wenn das ernst gemeint ist, dann gibt es da eben einen Bereich, der fehlt, der noch nicht ganz zu Ende gedacht ist. Wenn die deutsche Bevölkerung, wenn das Parlament der Meinung ist, dass es sich nicht lohnt, so viel Geld in Leistungssport zu investieren, dann kann man als Sportler vielleicht auch damit leben. Dann guckt man halt eben die es privat schaffen, dann können es halt eben nur noch die Reichen machen. Oder man sagt halt, ja gut, dann mache ich was anderes mit meinem Leben. Aber wenn ich da einen Trainer stehen habe, der sagt, komm, wir machen jetzt nochmal 4 Jahre und wir geben Vollgas bis Tokio, dann versichert mir doch auch bitte, dass ich bis Tokio irgendwie zumindest meine Miete zahlen kann.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Max Hartung ist zu Gast. Max, wir waren gerade so ein bisschen bei dieser Mischung auf der einen Seite zwischen, sagen wir mal, den Problemen, die an dich auch herangetragen werden als Athletensprecher im Deutschen Olympischen Sport und auf der anderen Seite deiner eigenen persönlichen sportlichen Laufbahn und Planung. Woher nimmst du in den vergangenen Jahren immer wieder auch die Energie, beides gleichzeitig zu betreiben? Also du hast vorhin gesagt, es sind mehrere Stunden pro Tag, die letztendlich auch in die, sagen wir mal, Verbandsarbeit gehen. Die könntest du ja auch in Regeneration, zusätzliches Training, Ausgleich, Privatleben, was auch immer stecken. Also woher nimmst du selbst die Energie?
Ich glaube, es sind 3 Sachen. Das eine ist, was ich eben beschrieben habe, ist das Feedback tatsächlich, wenn mal was klappt, von den Sportlern, die das wirklich mitverfolgen. Das zweite ist, wir haben echt ein cooles Team. Also ich mache das ja nicht alleine, wir sind mit der Athletenkommission jetzt inzwischen zu 9. Das sind wirklich auch noch mehr Sportler, Aktive und Ehemalige, die sich da voll reinhängen und die voll mit dabei sind. Gerade die stellvertretende Vorsitzende Silke Kassner ist auch genauso wie ich jeden Tag voll mit dabei und wir pushen uns da auch immer ein bisschen gegenseitig und da kriegt man auch so das Gefühl, das ist wichtig, das ist relevant, was man da macht. Also das ist
nicht wirklich, ganz Einzelkämpfer.
Genau, also dass man da wirklich so im Team auch die Sachen bespricht und nach vorne bringt, irgendwie das gibt auch viel Power. Und das dritte ist, wo ich auch was draus ziehe, ist, ich lerne unglaublich viel und das bleibt dadurch auch spannend, dass man jeden Tag irgendwie mit anderen Schwierigkeiten konfrontiert ist und dieses System bis man überhaupt mal als Sportler. Inzwischen ist das für mich so, ist das so selbstverständlich mit den einzelnen Institutionen, Organisationen und Land und Bund und aber bis man da überhaupt mal durchblickt durch diesen Dschungel, aber ich ist irgendwie ein bisschen wie so ein immer wieder neue Rätsel und ich glaube, das ist was mir irgendwie grundsätzlich Spaß macht. Also kriegt immer wieder neue Denkaufgaben.
Waren die Probleme auch für euch der Grund, im Oktober war es, glaube ich, Athleten Deutschland e.V. nochmal neu zu gründen? Also man hätte jetzt auch sagen können, ihr seid sozusagen im Deutschen Olympischen Sportbund vertreten, ihr habt eine Lobby, ihr habt da auch ein Forum, ihr sitzt auch mit am Tisch. Also was war dann der Grund zu sagen, nee, Athleten Deutschland e.V. braucht es nochmal zusätzlich als Zeichen?
Nee, also das darf auf gar keinen Fall nur ein Zeichen gewesen sein. Sondern wir wollten wirklich eine Organisation gründen. Zum einen, um eben die Sportler mit reinzubringen in diese Sportstruktur, die bisher fehlen. Die sind ja nur Mitglied im Verein und der ist dann mit dem Landesverband, der ist dann mit dem Bundesverband und dann irgendwann kommt der DOSB. Also sie sind weit weg, wollen die Sportler ein bisschen näher ranholen ans Geschehen, mit denen wir denen auch Mitgliedschaften anbieten. Und zum anderen, weil wir eben mit dieser Organisation auch dann hoffentlich irgendwann die Power haben, all diese Themen, die wir jetzt zum Teil angeschnitten haben, auch laufend zu begleiten und nicht nur, wenn ich gerade mal keinen Wettkampf habe. Genau, es ist eben, der Sport ist professionell, also wir reden jetzt vor allem von Leistungssport und die Themen sind so kompliziert und erfordern so viel Know-how und Energie. Ich mache das ja auch alles irgendwie, klar, ein paar Sachen habe ich im Studium aufgeschnappt, aber ich habe ja kein Recht studiert und ich habe auch keinen Sport studiert und wir bräuchten einfach und habe auch keine Kommunikation studiert. So, das sind alles wirklich, das ist wirklich alles schwierig und die Athleten brauchen eine Vertretung auf Bundesebene, die diese Themen da mit begleitet. Und da reicht eben nicht irgendein zwar gewählter Athletenvertreter, aber im Prinzip bin ich ja als Fechter irgendwo in meinem Standort da in Dormagen. Woher soll ich denn wissen, was der Skiflieger denkt? Oder der Judoka vielleicht. Ich kenne zwar ein paar Leute, mit denen tausche ich mich aus, ich mache das so gut ich kann, aber das muss professionell aufgestellt werden und was die Athleten bedrückt in den einzelnen Sportarten, die verschiedenen Anforderungen, da muss jemand wirklich den ganzen Tag mit beschäftigt sein, der auch gut ausgebildet ist und der wirklich das versteht und der kann dann auch ja, den gewählten Vertreter unterstützen und beraten. Mhm. Und, aber das braucht es eben, also es braucht wirklich eine Organisation, es reicht nicht so eine Athletenkommission irgendwie als beratendes Gremium irgendwo um DOSB rumfliegen zu haben und damit ist die Sache geregelt, sondern das muss neu aufgestellt werden und da sind wir nach wie vor dran.
Aber wie wollt ihr das finanzieren? Ihr braucht ja irgendwie Geld, damit man wirklich sagen kann, es braucht eine Geschäftsstelle, es braucht ein paar Leute, die sich wirklich kümmern, es muss auch jemanden geben, der im Büro ein paar Dinge erledigt und so weiter und so fort. Also da kommt ja schnell was zusammen.
Ja, also gerade wir waren ja schon im Sportausschuss, also im Parlament, also wir fragen natürlich bei der Politik nach. Ich hoffe, dass es jetzt bald irgendwann eine neue Regierung gibt. Dann geht sofort die Klingel in Berlin auch von den Athletensprechern und sagen, hey, wir bräuchten Unterstützung und wir machen was, glaube ich, auch für die Gesellschaft relevant ist. Und es würde Sinn machen, das zu unterstützen. Deswegen hoffe ich, dass es da bald vorangeht. Wir werden aber auch auf private Unterstützer zugehen, also auf Unternehmen oder Stiftungen, die sagen, wir finden das gut und das fehlt schon länger und wir wollen uns im Sport engagieren und vielleicht ist das ist das Geld, was ich übrig habe, genau da gut angelegt, weil die sind auf dem richtigen Weg. Das haben wir bisher jetzt noch nicht gemacht. Deswegen ist vielleicht auch so ein Stück weit eine Wartezeit entstanden für die Athleten, für unsere Mitglieder und das tut mir auch unheimlich leid. Aber wir wollten uns auch abstimmen mit dem DOSB und eben schauen, dass wir vielleicht die gleichen Partner ansprechen, dass wir nicht die Sponsoren des Sports, die Geldgeber des Sports verunsichern dadurch, dass wir jetzt sagen, hey, wir sind auch auf der Suche nach Geldgebern und ich hatte gehofft, dass wir da irgendwie eine Strategie finden, gemeinsam auf Geldgeber zuzugehen, aber das hat sich bisher nicht ergeben und wir haben dem DOSB da Zeit gegeben, sich auch eine Strategie zu überlegen. Ich war auch mehrmals in Frankfurt und habe darüber gesprochen, aber es sieht nicht so aus, als würde sich in der Richtung was ergeben und dann werden wir jetzt ein bisschen
wie, eigenaktiver werden.
Im Wilden Westen losziehen und
Geld jagen.
Geld jagen, genau. Ja. Wir werden Geld, ja, werden auch keine Geldtransporte überfallen. Aber vielleicht finden wir jemanden, der das unterstützen
kann. Aber das heißt, so richtig begeistert wart ihr auch nicht davon, dass teilweise die Funktionäre, sagen wir mal, jetzt nicht überschwänglich begeistert reagiert haben auf die Gründung des Vereins. Ne? Manche haben so gesagt, ja, ihr seid doch, ihr habt doch und so. Ne? Und diese Argumentation, die du jetzt gerade ja auch genannt hast, stieß ja nicht immer auf Gegenliebe. Man könnte ja auch sagen, nein, gut, dass ihr euch da organisiert, da seid ihr auch unabhängig, da könnt ihr eure Interessen ganz gezielt vertreten, hätte man ja auch sagen können. Das war jetzt eine Reaktion, die nicht ganz häufig da war.
Ja, also ich verstehe das natürlich ein Stück weit auch. Der Deutsche Olympische Sportbund ist eine riesige Organisation, die ständig damit zu kämpfen hat, dass sich irgendwelche Subgruppen formieren und dass dann der Impuls sozusagen ist, nee, wir wollen das alles unter einem Dach haben. Das kann ich grundsätzlich verstehen, aber ich glaube eben, wenn man sieht, was für besondere Bedingungen, jetzt war auch gerade nochmal ein Rechtsspruch am Europäischen Gerichtshof zu diesem Meldesystem, wo wir also als Sportler jeden Tag sagen müssen,
wo seid ihr eigentlich?
Wo sind wir? Also ich hätte jetzt gerade, habe ich nicht, ich hoffe, die NADA ruft mich jetzt nicht an, weil mein Handy liegt drüben. Ich habe nicht gesagt, dass ich beim Deutschlandfunk bin. Ich hoffe, die Anti-Doping-Agentur erwischt mich nicht, weil das hätte ich eintragen müssen. Und so muss ich jeden Tag eintragen, wo ich übernachte und welche regelmäßigen Tätigkeiten ich habe. Und das ist nur ein Beispiel dafür, was eben für besondere Anforderungen an Leistungssportler gestellt werden und wie besonders die eben auch in ihrem Alltag ja gefordert sind und ich glaube, anders als andere Mitglieder im Deutschen Olympischen Sportbund brauchen die eine besondere, eine eigene Vertretung und Leute, die sich wirklich den ganzen Tag darüber Gedanken machen, wie können wir das vereinen auch mit einem freiheitlichen Rechtsstaat in Deutschland.
Weil das hat ja auch ein bisschen was von Überwachung. Das, was du gerade geschildert hast, hat ja wirklich auch was von Überwachung.
Das ist komplett Überwachung. Das ist mir auch unangenehm. Ich möchte auch nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo hinfahre, irgendjemandem, egal ob jetzt der NATO, irgendjemandem Bescheid sagen müssen, wo ich bin. Das ist ein furchtbares Gefühl und ich fühle mich dadurch
Freiheitseinschränkung.
Auch massiv eingeschränkt.
Ja.
Ich verstehe aber auch, dass das notwendig ist, um sozusagen fairen Wettkampf zu gewährleisten. Dadurch ordne ich mich dem System unter und das, wenn man das sozusagen über Jahre lang akzeptiert hat, diesen Deal für sich, also ich lasse mich da einschränken, kriege dafür aber einen fairen Wettkampf und dann kriegt man mit, dass so betrogen wurde in Sochi, dass da Proben ausgetauscht wurden durch so ein Loch in der Wand und ich weiß nicht was, dann denkt man sich natürlich auch, hey, der Deal für den fairen Wettkampf, den ich da gedacht habe, den ich mache,
der funktioniert eigentlich nicht.
Der klappt nicht und jetzt, was kann ich dagegen unternehmen? Und ich glaube, dass wir Athleten da eben noch mehr Power brauchen, um dann wirklich zu sagen, jetzt reicht's. Also so, wir haben gedacht, dass hier wäre der Deal, es gibt den fairen Wettkampf und dass wie der internationale Sport auf so einen Skandal reagiert, ist uns nicht scharf genug. Wir opfern hier unsere persönliche Freiheit und dann muss das auch funktionieren. Und da gibt es irgendwie keine Entschuldigung, sondern das muss klappen. Und da möchten wir halt noch stärker mitsprechen können.
Wenn du einmal sagen müsstest, was dich dann antreibt, jetzt sind bis Tokio nochmal 2,5 Jahre, grob gerechnet. Also warum gibst du dir das dann? Also das ist ja auch einfach, ist die Begeisterung dann letztendlich, wenn du auf der Planche stehst, das Gefühl doch so gut, dass es das ist?
Ja, das Fechten macht mir Spaß. Also so, ich habe
da so banal es dann klingt, ja.
Ja, also ich mache das gerne. Das ist eine tolle Sache, sich da auch zu messen und immer wieder ist ein bisschen wie mit den Rätseln in der Sportpolitik. Vielleicht ist da ein Zusammenhang. Man hat mit einem neuen Gegner immer wieder eine neue Herausforderung und fährt zum Turnier und hat sich Gedanken gemacht, eine neue Strategie. Und mir macht das, was ich da mache, eigentlich super viel Spaß. Also ich finde es total traurig, dass die Rahmenbedingungen, also das Setting, in dem ich dann da antrete, nicht immer so sind, wie ich es mir wünschen würde. Deswegen ergänze ich das vielleicht auch, dass ich da mitgestalten will. Aber eigentlich ist Sport und jetzt insbesondere Säbelfechten ja einfach was total Cooles. Und dass ich das meinen Beruf nennen kann, ist mega geil.
Ziel? Tokio? Du hast vorhin mal so in einem Halbsatz gesagt, na, jetzt würde ich, warte, ich habe irgendwo, steht das, ne? Du warst, ich will jetzt nichts Falsches, das war so 7., 8. Platz, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, 5. in der Mannschaft in London oder so, ne?
Ja.
Also es ist natürlich Weltspitze, absolut, aber wenn man jetzt guckt, ne, auch ich glaube, bei den großen Wettbewerben sind die Medaillen für euch ja auch wichtig. Also wenn du einmal sagen müsstest für Tokio, was ist ein Ziel?
Ja, ich würde gerne eine olympische Medaille gewinnen. So
Einzel oder Mannschaft?
Ich würde mich über beides sehr freuen. Also wir haben echt auch ein cooles Team, Mannschaftskollegen, mit denen ich schon aufgewachsen bin in Dormagen. Und man hat natürlich auch ein bisschen die bessere Chance sozusagen, weil die Mannschaft sich auch gegenseitig, da kann dann einer einspringen, wenn man einer nicht so einen guten Tag hat. Und deswegen ist die Planung schon, weil die Qualifikation auch darauf geht, erstmal auf den Mannschaftswettbewerb. Klingt komisch, aber eigentlich sind wir im Fechten, so wie das Regelwerk im Augenblick das vorsieht vom Internationalen Fechtverband, ein Mannschaftssport. Und da ist der erste Fokus drauf.
Ist das realistisch? Also glaubst du daran, dass das möglich ist?
Ja, klar. Ja, also ich bin ja jetzt gerade ich bin amtierender Europameister, wir sind 2014 Weltmeister geworden, 15 Europameister mit der Mannschaft, wir sind mit genau der gleichen Mannschaft Europameister geworden, 2015, mit der wir jetzt zusammen trainieren, sind eigentlich auch in einem guten Alter. Und
ja, aber dann seid ihr 5 Jahre zusammen, dann seid ihr doch, also ist es nicht, irgendwann kippt das so mit dem Alter nicht, aus Erfahrung wird Langsamkeit.
Ja, wir sind schon eine ganze Weile zusammen, also ich habe mit 8 Jahren angefangen und da waren die ganzen anderen Jungs irgendwie auch schon da, also das spielt sich so ein, wir sind glücklicherweise auch befreundet, ich glaube, sonst wird das gar nicht gehen, sonst hätten wir uns da schon die Köpfe eingeschlagen.
Okay. Und wenn jetzt Olympische Spiele Winter sind, guckst du oder ist Wintersport dann, als Athletensprecher musst du wahrscheinlich ein bisschen gucken, auch um so up-to-date zu bleiben, nein, aber gibt es sowas wie eine Lieblingssportart im Winter oder ist das dann doch eher sommerorientiert?
Ich wäre total gern hingeflogen. Ich hätte ja auch als Athletensprecher, ich hätte ja auch mitkommen können mit dem Präsidium da zu den Winterspielen.
Aber
es ist voll in meiner Weltcup-Saison.
Okay.
Und ich werde so viel gucken, wie ich kann. Eishockey ist natürlich Stichbein Winter. Also ich gucke eigentlich gern Mannschaftssport, komischerweise. Aber jetzt gerade habe ich noch die Zusammenfassung gesehen von Abfahrt hier, diese superschnelle Strecke.
Ja, die Streif.
Genau, die Streif. Das war ja auch Wahnsinn, das zu gucken. Also, und es gibt ja auch viele so neuere Disziplinen jetzt. Also ich kenne das ganze Programm gar nicht, aber ich freue mich eigentlich drauf, dass es bald losgeht mit den Winterspielen.
2 Wochen vorm Fernseher. Was die Weltcup-Saison und das Training so und
genau,
die Tätigkeit als Athletensprecher.
Wahrscheinlich werden es doch eher die Zusammenfassungen.
Sagt Max Hartung. War heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schönen Dank, dass du da warst.
Ja.
Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Träger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.